D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schönen guten Abend am Tag der Deutschen Einheit. Pascal Fischer ist heute Abend mit mir zusammen hier. Hallo. Pascal, gefühlt so der Tag heute, wie fühlt er sich an für dich? Was für ein Wochentag?
Ich weiß nicht, der Wochentag einer, der Ende, der letzte Wochentag einer 14-tägigen Woche.
Ach so. Ja. Bei mir ist es eher so, dass ich heute schon wieder den ganzen Tag mir so unsicher bin, welcher Tag heute wirklich ist. Also ich weiß natürlich im Kopf, es ist Montag, ne? Aber ja. Er fühlt sich natürlich so an wie ein Sonntag, weil heute ja Feiertag ist.
Eben. Und nichts los.
Geht dir das nicht so?
Ein bisschen schon. Straße war sehr leer. Ja.
Ja, ein bisschen schon. Müssen wir morgen aufpassen, nicht, dass wir durcheinander kommen, weil morgen ist ja dann schon Dienstag und nicht erst Montag, ne?
Oh yeah.
Ach du liebe Zeit. Okay, ich navigiere euch heute Abend hier schön durchs Programm. Wir kümmern uns unter anderem in dieser Stunde noch natürlich um den Tag der Deutschen Einheit und wir werfen einen Blick auf Kim Kardashian. Die ist nämlich ausgeraubt worden in Paris, was da passiert ist. Erfahrt ihr hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Schönen guten Abend, mein Name ist Sonja Meschkat.
D-Radio Wissen.
Glaubst du an den lieben Gott oder an Guevara? Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar. Wer hat's gesungen, Pascal Fischer?
Oh, keine Ahnung, Mike Krüger, ich weiß es nicht.
Oh, ganz nah drin. Also, es war Marius Müller-Westernhagen. Und ja, das mit der Deutschen Bank könnte ein bisschen schwierig werden. Vielleicht sollte Westernhagen seinen Text zum Pfefferminzprinz nochmal überarbeiten. Denn die Deutsche Bank, das haben wir mitbekommen, der geht's nicht gut. Strafzahlungen in Milliardenhöhe fordern die USA. Und noch eine andere Bank, nämlich die Commerzbank, bei der sieht's auch nicht erfreulich aus. Fast 10.000 Stellen sollen gestrichen werden. Die Bank sei einfach nicht profitabel genug, heißt es aus dem Vorstand. Na, wenn das so ist, dann verzichten wir doch einfach mal komplett auf die Banken. Und die braucht doch heute sowieso kein Mensch mehr. Ja? Es gibt Leute, die sagen das und nicht nur das, die glauben auch dran. Unser Reporter Christian Schmidt wollte wissen, wie das eigentlich konkret aussehen soll, so ganz ohne Banken.
Die große Empfangshalle der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt, im höchsten Bankengebäude Deutschlands. Großes Bohai, eine Imagekampagne. In Zusammenarbeit mit dem Senckenberg-Museum wird hier feierlich ein Dinosaurier-Modell ausgestellt. Jetzt, ein paar Monate später, ist diese Aktion fast schon ein zynisches Symbol. Denn die Commerzbank läuft selbst Gefahr, genau wie ein großer Dinosaurier, auszusterben. Die Chefs sind aufgeschmissen.
Unser Thema und das der gesamten Branche ist: Wir verdienen einfach nicht genug Geld,
sagt Commerzbank-Vorstand Martin Zielke, und er hatte dabei sehr viele Falten auf der Stirn. Und auch die Deutsche Bank strauchelt. Früher die Vorzeigebank in der internationalen Kreditwirtschaft. Ein Leuchtturm, der irgendwann in die Überheblichkeit gemündet ist. Personifiziert in Josef Ackermann, den auch die Finanzkrise 2008 zumindest verbal nicht bremsen konnte, wenn man seine Statements von damals hört.
Wenn wir es schaffen, wird man sicher in 10, 20 Jahren mit großem Stolz sagen, dass diese Bank die größte Finanzkrise seit der großen Depression eigenständig gemeistert hat.
Also richtig eigenständig war es ja nicht. Der Staat hat mit seinem Rettungspaket kräftig mitgeholfen, die Deutsche Bank wieder auf Kurs zu bringen. Und jetzt, knapp 10 Jahre nach Ackermanns stolzer Rede, ist die Deutsche Bank wieder am Boden. Spielball von internationalen Spekulanten. Die Bank macht in hochriskante Hedgefonds. Und wenn die, wie letzte Woche, drohen auszusteigen, kommt das Geldhaus in arge Geldnot. Wo die Commerzbank offenbar schon ist, denn Vorstand Martin Zielke plant offenbar 9.000 Jobs zu streichen. Und sein Blick in die Zukunft klingt nicht gerade zuversichtlich.
Unsere Profitabilität ist schlicht zu niedrig. Und diese Situation wird sich, wenn wir da an nichts tun, weiter verschärfen.
Der ehemalige Investmentbanker Rainer Voss geht da noch einen düsteren Schritt weiter.
Der Zug ist abgefahren.
Spätestens nach seinem Auftritt im Dokumentarfilm Master of the Universe ist er als Kritiker des Finanzmarkts bekannt. Er sagt, das System hat ausgedient. Banken wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der Grund, das Netz.
Wir haben jetzt ein Internet der Dinge. Das ist 3D-Drucker und all die Dinge, die damit zusammenhängen mit den Fortentwicklungen. Was wir bekommen werden, ist ein Internet der Werte. Ein Internet, in dem wir neue Wege haben werden, Vermögenswerte untereinander zu übertragen, ohne dass eine Bank beteiligt wird.
Moment, eine Welt ohne Banken, weder als Filiale noch online. Viele können sich das nicht vorstellen.
Also für mich wäre eine Bank schon wichtig.
Damit man einen persönlichen Kontakt hat
Es ist halt besser, als einfach nur online zu machen.
Zum Geld abheben, zur Kontrolle der Geldeingänge und natürlich zum Überweisen.
Es gibt ja jetzt schon viele Möglichkeiten, irgendwie sozusagen bargeldlos zu zahlen. Es hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile, Überwachung etc. pp. Als Nachteil, aber im Moment möchte ich noch nicht drauf verzichten.
Trotzdem benutzen viele von uns wahrscheinlich schon Dienste, die, ohne dass wir es wissen, das Ende der Banken einläuten, meint Finanzexperte Rainer Voss. PayPal, Google Wallet, Apple Pay, Amazon Payments, alle zusammen seien besser aufgestellt als die alteingesessenen Banken.
Früher haben Banken, sie haben nie einen Innovationsdruck gehabt, abgewartet, ob irgendwas Neues kommt und haben dann mit der Keule draufgehauen und die Firma gekauft oder irgendwas gemacht. Da hatten die aber keine Mitspieler. Allein Apple kann ja mit seinen Barreserven 15 Mal die Deutsche Bank kaufen. Da müssen die nur einen Scheck schreiben. Da brauchen die keinen Kredit für.
Noch stecken hinter vielen Online-Bezahldiensten trotzdem noch Banken. Aber nicht mehr lange, sagt Voss. Wie aber funktioniert das konkret? Wie bezahle ich mein Bier? Und vor allem, wohin überweist mein Chef mein Gehalt?
Sie haben eine Art elektronische Brieftasche. Und der Arbeitgeber steckt dieses Geld quasi in ihre elektronische Brieftasche. Das Interessante bei der Sache ist, dass dieses Geld nur in dieser elektronischen Brieftasche existiert. Das kann ein USB-Stick sein, das kann ihr Smartphone sein, das kann ihr Computer sein. Wenn Sie den USB-Stick verlieren, das Geld weg. Deswegen sage ich, es funktioniert wie Bargeld.
Nach Bitcoin ist hier das Stichwort Blockchain, eine neue Währung, die Banken überflüssig machen soll. Und wer einen Blick in eine solche Zukunft werfen will, der muss nur in einige Länder Afrikas gucken.
Da gibt es keine Bank.
Und diese Tatsache hat aus der Not dazu geführt, dass Afrikaner weit moderner Geld überweisen als Europäer. In Kenia und Tansania zum Beispiel kann man mit fast jedem Handy seine Einkäufe zahlen, völlig bargeldlos, ohne Bank. Und das übrigens schon vor 10 Jahren. Also in der Zeit, in der Josef Ackermann noch von der glorreichen Zukunft der Deutschen Bank geschwärmt hat.
Wenn wir es schaffen, wird man sicher in 10, 20 Jahren mit großem Stolz sagen, dass diese Bank die größte Finanzkrise seit der großen Depression eigenständig gemeistert hat.
Brauchen wir bald keine Banken mehr? Naja, so komplett unwahrscheinlich ist es nicht, hat unser Reporter Christian Schmidt herausgefunden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir driften jetzt mal ein bisschen ab, und zwar in den Weltraum. Unendliche Weiten, ihr kennt das. Und am Rande des Sonnensystems ist die Raumsonde Voyager unterwegs. Mit einer exklusiven Schallplatte. Und da auf dieser Schallplatte ist, wie das bei Platten so üblich ist, Musik. Und zwar ist diese Musik drauf für Aliens vielleicht, die irgendwo irgendwie hören sollten, zu was die Menschheit so abgeht und ansonsten, was die Erdenmenschen so zu erzählen haben. Jetzt gibt's genau diese Platte zu kaufen, und zwar bei Kickstarter. Pascal Fischer, warum gab's denn die bis jetzt noch nicht?
Naja, vorher war das quasi eine echte Special Edition. Die wurde ja produziert Anfang der 70er von der NASA und es war dann gleich eine goldene Schallplatte. Die sollte ja halten und edel sein. Eigentlich aber eine vergoldete Kupferschallplatte. Es gab zwei davon, die kamen draußen an die Hüllen der Sonden Voyager 1 und 2 und die haben dann das Sonnensystem erforscht, sind da durchgeflogen. Nummer 1 ist schon draußen im interstellaren Raum und auf diesen Platten da sind 1,5 Stunden Musik. Mozarts Zauberflöte zum Beispiel, Chuck Berrys Johnny B. Good oder auch Ethnofolklore. Neben Grüßen in 55 Sprachen, und das hätten sich die Aliens dann auf ihre passenden Plattenteller gelegt, hat man damals gehofft. Klar, ne? Was haben die auch sonst in ihren Raumschiffen?
Ja,
war aber halt eine richtig Limited Edition, nur wenige Kopien gab's. US-Präsident Jimmy Carter zum Beispiel hat eine gekriegt, aber war halt nichts für Normalos.
Naja, bis jetzt eben.
Ja, ein Kickstarter-Projekt, das bringt das jetzt zu den Fans, die dann auch mäßig galaktische Preise zahlen. $98 ist okay, finde ich.
Ja, geht. Finde ich auch.
Das Ganze nennt sich Voyager Golden Record Box Set. Da sind dann so goldfarbene Vinylscheiben drin. Die Idee hatte David Paskowitz vom Portal Boing Boing. Der hat nämlich von den Scheiben gehört, als er 7 war. Und seitdem hat er immer diesen Traum gehabt. Er will das gern unters Volk bringen. Über 7000 Unterstützer hat er jetzt schon dafür. Das sind mehr als genug, und anhören kann man alles aber auch auf Soundcloud. Haha.
Alien-Grüße und das Beste aus dem 18. Jahrhundert und den 70ern. Jetzt alles kompakt versammelt auf einer Platte, Vinyl also. Und wer das nicht ganz versteht, der googelt einfach mal Schallplatte. Das ist dieses schwarze Ding, das toll klingt und sich dreht. Vielen Dank, Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, da muss schon was Gravierendes vorgefallen sein, wenn die dickste Hose im Popgeschäft, Kanye West, nach einer Stunde sein Konzert in New York abbricht und sagt: Sorry, Freunde, die Show ist vorbei. Kurz danach hat Kanye West im Flieger gesessen und zwar auf dem Weg nach Paris. Er ist geflogen zu seiner Frau Kim Kardashian, denn die ist überfallen und ausgeraubt worden. Die Diebe haben ordentlich abgesahnt, sehr viel Schmuck mitgenommen, mitgehen lassen. Unsere Reporterin in Paris ist Kerstin Gallmeier. Kerstin, was ist denn bisher darüber bekannt, wie dieser Überfall abgelaufen ist?
Also gegen 2:30 heute früh ist das Ganze passiert. Da hatten sich 5 Räuber, die maskiert waren und als Polizisten verkleidet mit einer Pistole, Zugang zu dem Stadtpalais verschafft, in dem sich Kim Kardashian jetzt während der Fashion Week hier ein Luxusapartment gemietet hat. Das Stadtpalais, das befindet sich in einem ziemlich schicken Bezirk, nämlich dem 8. Pariser Arrondissement. Und die Täter haben dort den Nachtwächter überfallen und ihn gezwungen, die Tür zu ihrer Wohnung zu öffnen. 2 der 5 Männer sind dann in die Residenz eingedrungen und haben dann Kim Kardashian eine Pistole an die Schläfe gehalten, sie mit Klebestreifen gefesselt und im Badezimmer eingesperrt und dann eben die Beute mitgenommen. Zum einen einen wohl 4 Millionen Euro teuren Ring und dann einen Schmuckkasten mit Juwelen, die sie sich von einer großen Marke geliehen hatte. Dort der geschätzte Wert 5 Millionen Euro und dazu auch nochmal Handys, die sie dann mitgenommen haben. Die Täter, die konnten nach dem Raubüberfall fliehen. Einige von ihnen haben möglicherweise Fahrräder genommen, die in diesem Stadtpalais standen. Das übrigens sehr beliebt ist, dieses Haus, bei anderen Stars auch schon. Auch Leonardo DiCaprio hat da drin schon mal gewohnt. Madonna und Prince, die sind hier auch schon mal abgestiegen.
Aber jetzt halten wir nochmal fest, Kim Kardashian ist nichts passiert. Also sie ist gefesselt worden und so, aber ansonsten, es geht ihr gut.
Ja, es soll ihr soweit gut gehen. Also ihre Sprecherin hatte die Nachricht heute Morgen schon sehr schnell verkündet. Kim Kardashian sei sehr mitgenommen, aber körperlich unversehrt. Sie hatte sich ja gestern Abend noch eine Modenschau in Paris angeschaut, saß da in der ersten Reihe und war heute Nacht aber anscheinend allein und ganz ohne Leibwächter in dem Apartment. Nach dem Überfall hat sie dann aber wohl selber die Polizei gerufen. Kim Kardashian, die hat dann aber anscheinend auch die Nase voll gehabt von Paris, hat nach der Vernehmung heute Morgen, nachdem sie ihre Aussage gemacht hat, bei der Polizei dann direkt den Weg zum Flughafen genommen und ist abgereist aus Paris.
Ist das denn jetzt überhaupt ein Thema in Paris? Also du hast ja schon gesagt, ne, es ist gerade Fashion Week. Haben die jetzt irgendwie Angst, dass die Promis zu Hause bleiben, weil die jetzt Schiss haben, weil sie davon gehört haben?
Also man mag das vielleicht nicht glauben, aber es ist heute eines der Top-Themen hier in Frankreich. Es wird überall darüber berichtet, in den Nachrichtenkanälen läuft Kim Kardashian und alles, was damit zu tun hat, rauf und runter. Und es gibt Reaktionen der unterschiedlichsten Arten. Ein paar Besucherinnen der Fashion Week, die haben gesagt, naja, sie haben schon Mitleid, aber vielleicht sollte man sich auch ein bisschen diskreter verhalten und sich nicht so in der Öffentlichkeit exponieren, wie sie das tut und seinen Schmuck und seinen Reichtum so zur Schau stellen. Sie hat ja auf Instagram auch ganz viele Fotos von vielleicht diesem Ring, der jetzt gerade gestohlen wurde, gepostet. Und auch auf meinem Twitter-Account ist diese Kardashian-Affäre seit heute Morgen Thema Nummer 1. Da gab es aber auch reichlich hämische Kommentare, muss ich sagen. Allerdings, dieser spektakuläre Überfall, der beschäftigt eben nicht nur die Kriminalpolizei, denn in Paris fürchtet man tatsächlich auch um einen weiteren Image-Schaden. Denn seit den Anschlägen sind die Touristen hier weggeblieben. Also es hat einen deutlichen Einbruch gegeben und dieser Vorfall könnte die Lage noch verschlimmern, fürchtet man hier. Und dazu kommt, dass Kim Kardashian zusammen mit ihrem Mann Kanye West laut Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit gehört. Das heißt, sie hat 10 Millionen Twitter- und Instagram-Anhänger und natürlich einen riesen Einfluss auf die. Und deswegen hat auch schon die sozialistische Bürgermeisterin direkt reagiert, hat gesagt, nein, es handelt sich hier um eine äußerst seltene Tat und die Sicherheit in Paris, die ist überhaupt nicht in Frage gestellt.
5 bis 10 Selfies weniger pro Tag hätten vielleicht Schlimmeres verhindern können. Kim Kardashian ist in Paris überfallen und ausgeraubt worden von 5 Männern, die sich als Polizisten verkleidet haben. Und die haben Schmuck im Wert von 10 Millionen Euro mitgehen lassen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dieses Thema, über das wir jetzt sprechen, das klingt erstmal nach Mode und Fashion, denn Louise Delage hat einen ganz hübschen Instagram-Account, da posiert sie so ein bisschen rum, so ganz schick und lässig vor schönen Häusern, Regenbögen, an Bächen, Stränden und sie hat dafür auch sehr schnell viele Fans bekommen auf Instagram, bis die irgendwann mal einsehen mussten, irgendwas stimmt da nicht bei der Frau. Und Pascal Fischer hat jetzt die ganze Geschichte für uns. Also Pascal, was ist da los?
Ja, diese Louise Delage auf ihrem Instagram-Account, erstmal ganz normal wirkt die da, stellt sich als 25-jährige Frau aus Paris vor und fing dann im August an zu posten, kriegte in nur 2 Monaten beachtlich 40.000 Fans obwohl sie eigentlich nur so schöne Fotos zeigt und das war's. Und nur von sich, allein, im Pool, am See, vor Graffiti, auf Reisen, auf einem Boot, im Club und so weiter. 2 bis 3 Bilder täglich hat sie veröffentlicht. Es gab viele Kommentare, ob sie Model sei, dass sie schön sei und so weiter. Die zog sogar die Aufmerksamkeit von Bloggergrößen in Frankreich auf sich.
Gut, das klingt ja jetzt trotzdem immer noch alles ziemlich normal, aber trotzdem gibt's einen Haken und den konnte man tatsächlich auch noch auf jedem Bild sehen.
Ja genau, es war nämlich immer Alkohol dabei. Ein Weinglas, eine Bierflasche, eine Cocktailkirsche. Und das war alles nämlich das Werk von Addict Aid, einer Organisation gegen Alkoholmissbrauch. Ziemlich professionell, wie ich finde, so Filter und Bildgestaltung, das ist alles an Fashion-Blogs angelehnt. Ein Board ließ sie 3000 Instagram-Accounts folgen und die Agentur BETC, die steht hinter allem und da hat man wohl mit tonangebenden Bloggern zusammengearbeitet, damit diese Masse an Fans schnell zusammenkommt. Seit einigen Tagen steht auf dem Account, ja geradezu sarkastisch, Like My Addiction. Die Idee also, man guckt auf die schönen Scheinseiten und sieht die Alkoholsucht selbst bei engen Freunden nicht, die man eigentlich jeden Tag sieht. Die Reaktionen dauern an, viele sagen brillant, tiefsinnig, geniale Strategie, ihr habt mir die Augen geöffnet. Es gibt aber auch dumme Witze, sollen wir einen trinken gehen? Haha, manche hören den Schuss eben nicht und sehen auch nicht den Drink.
Also ein Fake-Account auf Instagram will auf Alkoholismus aufmerksam machen und man erkennt es tatsächlich nicht direkt. Vielleicht auch, Pascal, weil man es einfach schon so ein bisschen gewohnt ist. Ich meine,
ja klar, geht gut. Ja auch um Party.
Ne? Und, es geht um Party und so, okay.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen an dem Tag, der sich anfühlt wie ein Sonntag, obwohl er ja ein Montag ist. Der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit. Die Feierlichkeiten dazu finden statt in diesem Jahr in Sachsens Hauptstadt, in Dresden. Die Stadt, in der vergangene Woche 2 Sprengstoffanschläge verübt worden sind und in der bis vor ein paar Monaten noch bis zu 20.000 Pegida-Anhänger demonstriert haben. Unser Korrespondent am Tag der deutschen Einheit in Dresden ist Bastian Brandau. Bastian, wir haben ja schon mitbekommen heute, es gab Demonstrationen am Rande der Feierlichkeiten. Wer genau hat da demonstriert?
Ja, es gab hier Demonstrationen im Prinzip, wenn man das will, von beiden politischen Seiten. Gestern vor allem hat ein linksradikales Bündnis demonstriert, ist mit etwas weniger als 1000 Menschen durch die Stadt gezogen, friedlich, und hatte heute weitere Aktionen angekündigt. Die richten sich ja mit ihren Protesten gegen den 3. Oktober, gegen Nationalismus und für offene Grenzen treten die ein. Und was wir heute vor allem mitbekommen haben, das waren eben die Demonstrationen, du hast es angesprochen, von Pegida und unterschiedlichen Pegida-Splittergruppen. Die haben sich ja inzwischen geteilt und sind sich alle nicht mehr so genau einig. Und da waren heute 4.000 bis 5.000 Menschen bei unterschiedlichen Kundgebungen und Demonstrationszügen unterwegs, sind es wohl in kleinen Splittergruppen in der Stadt immer noch, und deren Proteste richten sich ja gegen diese von ihnen als solche empfundene Islamisierung Europas. Und heute haben sie das genutzt, um ja Stimmung zu machen gegen die Bundesregierung, und vor allem geht es da um die Flüchtlingspolitik. Und wir haben das erlebt eben heute Morgen auf dem Neumarkt, eben vor der Frauenkirche, vor dem Gottesdienst, dem ökumenischen, heute Morgen um 10, wie eben Besucher, Politiker, aber einfach auch eingeladene Gäste dieses Gottesdienstes beschimpft und bepöbelt wurden, heftig angegangen. Da kam es zu so unschönen Szenen, dass eben auch Menschen mit anderer Hauptfarbe rassistisch beleidigt wurden von den Pegida-Anhängern dort, die an der Abgrenzung standen. Oder es gibt die Szene, dass die Frau des hiesigen Wirtschaftsministers in Tränen ausgebrochen ist, nachdem sie da eben so beschimpft worden ist. Und da war also sehr viel Aggressivität den ganzen Tag im Spiel, denn ja, diese Aktivisten, die sind eben von einer Veranstaltung zur nächsten und sind da immer wieder in ähnlicher Form aufgetreten.
Hat das denn die Feierlichkeiten irgendwie gestört oder sind die unterbrochen worden oder ging es dann so nach Plan weiter?
Ja, dieses Protokoll, also diese Feierlichkeiten, die sind wie geplant abgelaufen, so würde ich das sehen. Aber die Polizei hat zum Beispiel Gästen abgeraten, zu Fuß eben von der Frauenkirche zur Semperoper zu gehen. Da sollte man dann doch lieber den Shuttle nehmen, weil man eben nicht so genau wusste. Und wie gesagt, es wurde immer wieder gepöbelt. Es kam dann zum Beispiel zu solchen Szenen, dass eben dieser Festakt in der Semperoper, der wurde nach draußen übertragen auf einer großen Leinwand. Aber auch dort wurde eben von den Pegida-Anhängern so laut gepfiffen und gepöbelt, dass man eigentlich gar nicht mehr verstanden hatte, was da drin gesagt wurde. Also auch ein Dirigent eines Orchesters, das gespielt hat, war irgendwie sehr irritiert. Solche Momente hat es gegeben. Also es war eine sehr aggressive Stimmung den ganzen Tag in der Stadt und eben alles andere als eine entspannte Atmosphäre, wie man sich es eigentlich an so einem Feiertag wünscht.
Bundestagspräsident Norbert Lammert, der ist ja auch gewesen in der Semperoper, der hat dort auch gesprochen. Was hat er gesagt?
Genau, der hat die Festrede gehalten in diesem Jahr und er hat dafür geworben, eben ja eine positive Sicht auf Deutschland zu haben. Er hat für mehr Optimismus und mehr Selbstbewusstsein geworben, heute in seiner knapp halbstündigen Rede.
Deutschland ist ein demokratischer Staat. Sicher nicht perfekt, aber ganz gewiss in besserer Verfassung als jemals zuvor. Das Paradies auf Erden ist hier nicht. Aber viele Menschen, die es verzweifelt suchen, vermuten es nirgendwo häufiger als in Deutschland. Wenn das so ist, und weil das so ist, haben wir eine doppelte Legitimation. Darauf zu bestehen, dass dieses Land in seinen Grundorientierungen so bleibt, wie es ist.
Also er hat auch nochmal für den Umgang miteinander geworben und eben im Rückblick gesagt, was wir alles schon erreicht haben. Und hat gesagt, die heute pfeifen, die scheinen wohl vergessen zu haben, wie Dresden und wie die DDR, wie das hier vor der Wende alles ausgesehen hat in der Gesellschaft und ja in den Gebäuden sozusagen.
Wie war es denn überhaupt mit den Sicherheitsvorkehrungen in Dresden? Also gerade vor dem Hintergrund der Sprengstoffanschläge jetzt vergangene Woche, hat das Sicherheitskonzept der Polizei soweit funktioniert?
Ja, es ist jetzt vielleicht noch etwas früh, um da eine endgültige Bilanz zu ziehen. Das wird die Polizei sicher morgen in aller Ausführlichkeit tun. Man kann jetzt so grob sagen, es hat funktioniert. Es gab wohl keine Gefahr für die Besucher des Bürgerfestes. Da hatte man ja, obwohl es keinerlei Hinweise gab, eben Angst, dass es vielleicht so einen Anschlag wie in Nizza geben könnte und hat da diese Betonblöcke aufgebaut. Also die 450.000 Menschen, die hier in den 3 Tagen auf diesem Bürgerfest waren, die waren nie in Gefahr, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Aber es waren deutlich weniger als die 750.000, die erwartet waren. Das ist vielleicht so eine Auswirkungen dieser Angst, die man vielleicht hatte. Das Protokoll, ja, wie ich das schon angedeutet hatte, das war geschützt, dass eben diese Feierlichkeiten stattfinden konnten und dass natürlich die Politiker, wie sie immer da geschützt werden, dass das alles hingehauen hat, dass niemand da von denen gefährdet war. Das denke ich auch, ist das eine. Und das andere sind dann die ganzen Demonstrationen heute und da kann man schon sagen, dass es Diskussionen gab um den Umgang mit diesen Störern eben vor der Frauenkirche. Da war die Frage, ist das nicht eigentlich eine Versammlung, die da abgehalten haben mit mehreren 100 Teilnehmern? Und so eine Versammlung, die hätte man eigentlich 2 Tage vorher anmelden müssen. Die Polizei hat das dann toleriert und hat gesagt, ja, wir haben gesagt, dass in dem Moment stört das nicht und deswegen lassen wir mal das durchgehen. Und dann gab es bei der Pegida-Demonstration noch den Zwischenfall, dass eben ein Polizist die Auflagen für die Demonstration verlesen hat und am Ende hat er dann gesagt, Zitat, ich wünsche einen erfolgreichen Tag der Demonstration und das prüft die Polizei jetzt im Vorfall, hat gesagt, das entspricht eigentlich nicht der Philosophie und widerspricht auch dem Neutralitätsgrundsatz der Polizei. Also die endgültige Bilanz dann morgen, aber es gibt schon noch einige Fragen, was hier den Einsatz betrifft.
Bastian Brander, unser Korrespondent in Dresden. Dort finden heute die Feierlichkeiten statt zum Tag der Deutschen Einheit.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt Situationen im Leben, kennt er bestimmt auch, da ist man einfach so baff. Da fällt einem als erste Reaktion einfach nur, ach, ein. Ja? Und genauso ein, ach, kam heute von Yoshinori Usumi. Sein Telefon hat nämlich heute geklingelt. Als er drangegangen ist, war das Nobelpreiskomitee dran, um ihm mitzuteilen, sie haben den Nobelpreis für Medizin bekommen. Und er sagt erstmal, ach. Der Sprecher des Nobelpreiskomitees hat dieses Ach sehr positiv interpretiert. Er hat danach gesagt, also der wirkte tatsächlich sehr überrascht. Ich glaube, er hat das wirklich nicht erwartet. Ich glaube, er war sehr erfreut. Wofür Yoshinori Usumi den Medizin-Nobelpreis bekommen hat, das habe ich geklärt vor der Sendung mit unserem Lieblingshausarzt Dr. Johannes Wimmer, Notfallmediziner aus Hamburg. Also, wenn ich das jetzt mal ganz einfach übersetze, hat der Mann entdeckt, wie die Müllabfuhr der Körperzellen funktioniert. Und Johannes erklärt uns jetzt, was das genau heißt.
Also das heißt, dass die Zelle sich nicht einfach nur auflöst oder irgendwo sozusagen kaputt geht, sondern die Zelle schafft es tatsächlich, immer wieder die Teile, die kaputt sind oder die erneuert werden müssen, selbst aufzulösen und die Baustoffe ganz effizient wieder zu verwenden, um sich weiter zu erneuern. Oder halt im letzten Schritt, wenn sie sagt, hier funktioniert gerade gar nichts mehr, dann kann sie sich sogar komplett sozusagen selber umbringen, also sich einfach auflösen, weil sie merkt zum Beispiel, dass irgendein Mechanismus, der eigentlich essentiell ist, nicht funktioniert.
Und das ist auch der Grund, warum sich Zellen überhaupt zerstören, oder gibt es noch andere Gründe?
Nee, es gibt ja typisch, also Sonnenbrand, da zerstörst du deine Zellen ganz brav selber. Die werden dann durch die Sonnenstrahlen zum Beispiel zerstört, oder wenn man eine Verbrennungswunde hat oder irgendwas anderes, dann gehen die Zellen ja kaputt durch äußere Störfaktoren. Jetzt ist aber so, dass der Körper ja die ganze Zeit darauf achtet, sind alle Zellen in Ordnung. Und wenn Krebs entsteht und eine Zelle merkt, oh, ich laufe irgendwie nicht mehr richtig und ich könnte zu einer Krebszelle werden, dann kann die zum gewissen Grad auch noch selber sich zerstören. Das ist dann dieser freiwillige Zelltod. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten hätten wir viel, viel, viel mehr Krebsarten und viel mehr Menschen mit Krebs. Nur wenn das nicht mehr funktioniert, weil eben die Zelle sich so mutiert hat, dass dieser Mechanismus ausgeschaltet wird, dann kann es zum Krebs kommen.
Das heißt, das, was Usumi da entdeckt hat, ist auch wichtig für die Krebsforschung?
Also man muss sich überlegen, der hat das in den 60er Jahren gemacht. Das ist essentiell für fast alles, was wir heute machen und verstehen. Wenn die anderen damals irgendwie an Protein geforscht haben und gesagt haben, wie sieht denn so ein Protein aus, hat er sich mit einem Thema beschäftigt, auf das keiner Bock hatte damals, hat sich dann da hingesetzt und losgelegt und Gene, also wirklich sozusagen die Schalter herausgefunden, die dazu führen, ob sich eine Zelle umbringen kann oder nicht, beziehungsweise ob sie oder wie sie einzelne Teile von sich selbst verdauen kann. Und das ist die Grundlage von unfassbar viel, was wir heute in der Medizin wissen, gerade bei Immunerkrankungen, bei Krebserkrankungen, aber auch bei Viren oder Bakterien. Das ist wirklich essentiell. Und da muss man sagen, also da hat er ganz zu Recht auch den Nobelpreis für gekriegt.
Wie hat er das denn überhaupt entdeckt?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie er es nun genau entdeckt hat. Das sind ja hochkomplizierte Prozesse, aber er hat an Hefebakterien geforscht, so wie damals andere Forscher, Darwin mit seinen Fliegen und sowas und dem Spatzen unterwegs war, hatte er halt so kleine Hefekulturen. Und da muss er mal überlegen, 60er Jahre, wenn du überlegst, wie so ein Auto in den 60ern aussah oder was man sonst so gemacht hat, der hatte ja wirklich wenig Mittel eigentlich zur Verfügung und hat es aber geschafft, rauszufinden, welche Gene sozusagen das an- und abschalten. Also wirklich auf DNA Ebene. Und das ist irre. Und das Schlimme ist, dass uns diese Hefezellen ganz schön ähnlich sind. Also, dass die Mechanismen, die da ablaufen, uns tatsächlich sehr ähneln.
Und deswegen kann man es dann eben auch auf den Menschen übertragen.
Genau, weil da sind wir eigentlich auf zellulärer Ebene sind wir alle sehr gleich. Also ist die Natur ja sehr ähnlich in vielerlei Hinsicht. Und Hefebakterien funktionieren ganz besonders gut. Und da ist natürlich genau der Clou dann, dass man sagt, wenn das da so und so funktioniert, dann wird es im Menschen als Mechanismus ähnlich laufen, dass es natürlich dann andere Gene sind. Aber sozusagen, das ist wie so ein Lego-Baukasten. Die Bausteine sehen dann ein bisschen anders aus, aber das Prinzip ist das gleiche.
Der Japaner Yoshinori Usumi bekommt also in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin. Er hat nämlich herausgefunden, wie sich Zellen selbst essen und ihre eigenen Teile recyceln. Und Dr. Johannes Wimmer hat uns mal erklärt, was das bedeutet für die Forschung. Morgen geht es übrigens weiter mit dem Nobelpreis für Physik. Und auch dazu werdet ihr natürlich wieder mehr erfahren hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Für die Polen, die in Großbritannien leben und arbeiten, ist es aktuell ziemlich unangenehm, muss man sagen, denn die Polen und auch die Tschechen werden angepöbelt, bespuckt, sie werden gejagt oder so zusammengeschlagen, dass sie wegen ihrer schweren Verletzung sterben, so wie ein 40-jähriger polnischer Fabrikarbeiter Ende August. Die Polizei geht bei diesem Fall von einem rassistischen Motiv aus. Haben fremdenfeindliche Übergriffe seit dem Brexit in Großbritannien zugenommen? Das habe ich vor der Sendung geklärt mit unserem Korrespondenten in London, Friedbert Meurer. Der ist da gerade auf dem Parteitag der Tories. Ich wollte von ihm wissen, ist das denn überhaupt ein Thema dort auf dem Parteitag?
Also Theresa May hat ja hier auf dem Parteitag in Birmingham ihre Rede gestern schon gehalten, etwa eine halbe Stunde. Und sie hat leider kein einziges Wort zu diesem Thema Fremdenfeindlichkeit gesagt. Sie hat eher ihre eigene Partei angesprochen und hat von den großartigen Möglichkeiten des Brexit gesprochen. Habe ich schon mit dem einen oder anderen unterhalten, der das bedauert hat. Da hätte man schon mal ein persönliches Wort auch vielleicht sagen können. Das hat dann ihr Brexit-Minister getan, David Davis, indem er sagte, diese Leute, die Hate Crimes verüben, also fremdenfeindliche Verbrechen, seien es Beleidigungen, seien es auch gewalttätige Dinge, die würden nicht zu den Tories gehören, die würden auch nicht zu den Brexiteers gehören, die würde man ausschließen.
Haben denn die fremdenfeindlichen Übergriffe in Großbritannien seit dem Brexit-Referendum zugenommen? Kann man das so sagen?
Also sie haben ihn sozusagen in einer ersten Welle ganz deutlich zugenommen. Es gab eine Statistik der Polizei, veröffentlicht etwa um den 30. Juni herum, eine Statistik über die Vorkommnisse in der Woche vor dem Referendum und in der Woche nach dem Referendum. Und da ist man immerhin doch auf die Zahl von 3.000 fremdenfeindlichen Vorkommen gekommen. 3.000. Das war ein Anstieg um 40% gegenüber dem Vorjahr. Jetzt sagt die Polizei, die Entwicklung ist ein bisschen rückläufig. Aber es ist immer noch, die letzte Zahl, die wir hier gehört haben, ist vom August, liegt um 15% über dem letzten Jahr. Also es nimmt etwas ab, aber es gibt weiterhin fremdenfeindliche Vorkommnisse auf der Insel.
Ist das denn auch irgendwie zu spüren? Also was ist dein Eindruck? Gibt es eine fremdenfeindliche Stimmung in dem Land? Bekommst du da was von mit direkt?
Also im ersten Moment nach dem Brexit bzw. nach dem Referendum hatte ich mich persönlich schon gefragt, ist man als Deutscher in London noch willkommen, wenn dann der Nachbar einem zwei Schilder vor die Nase platziert, orangefarben, auf denen Vote Leave steht, dann kann man das als Ausländer schon ein bisschen übersetzen mit Ausländer raus, wobei Vote Leave ja hieß, die Briten wollen raus aus der EU, hatte aber schon so einen Beigeschmack. Insgesamt spüre ich im Alltag keine Fremdenfeindlichkeit, wenn allerdings die Regierung und Politiker hier den ganzen Tag von morgens bis abends vor zu viel Europäern warnen, die hier jedes Jahr ins Land kommen, im Schnitt 300.000 und eben vor allen Dingen Osteuropäer, dann glaube ich, setzt sich das in einigen Köpfen doch in einer Art und Weise fest, die sich dann doch in fremdenfeindlichen Handlungen äußert.
Lass uns vielleicht darauf nochmal zurückkommen. Warum gibt es eigentlich so viele polnische oder auch tschechische Auswanderer in Großbritannien? Woran liegt das?
Das hat damit zu tun, dass die britische Regierung, und ich glaube, da muss man sie auch mal loben, unter Labour noch im Jahr 2004 sofort die Grenzen aufgemacht hat, als Polen und Tschechien und andere mitteleuropäische Länder der EU beigetreten sind, gab es sofort vom ersten Tag an die Möglichkeit für zum Beispiel Polen und Tschechen nach Großbritannien zu kommen, um dort zu arbeiten, im Gegensatz zu Deutschland. Deutschland hatte sich eine 7-jährige Übergangszeit erbeten. 7 Jahre lang durften Polen nicht so einfach in Deutschland arbeiten. Das hat dann dazu eben geführt, dass in den vergangenen 11, 12 Jahren doch eine beträchtliche Zahl von Polen und Tschechen hierher gekommen ist. Mittlerweile gibt es 2 Millionen Europäer auf der Insel und es gibt in der Tat einige Orte hier im Land, die hatten vor 10 Jahren 50.000 Einwohner und haben jetzt 5.000, 6.000 Polen dazu bekommen. Und das hat zu sozialen Spannungen geführt.
Friedbert Meurer, unser Korrespondent in London über fremdenfeindliche Übergriffe in Großbritannien. Die gab es also sowohl vor als aber eben jetzt auch nach dem Brexit-Referendum. Und sie richten sich aktuell meistens gegen Polen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Klassische Situation auf dem Bürgersteig. Zwei Leute wollen aneinander vorbei, können sich aber nicht auf eine Seite einigen. Wellensittiche haben dagegen eine Art eingebauten Aufprallverhinderungsmechanismus. Darüber berichten australische Forscher. Sie haben die Vögel in einem schmalen Tunnel aufeinander zufliegen lassen. Mehr als 100 Tests, keine Kollision. Und laut den Wissenschaftlern gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Die Sittiche fliegen fast immer nach rechts. Das ist ihnen wahrscheinlich angeboren. Oft fliegt einer der beiden Vögel auch runter. Das senkt das Risiko für einen Zusammenstoß noch weiter. Wenn Wellensittiche das so machen, warum nicht Drohnen auch? Das haben sich die Forscher gefragt. Sie schlagen vor, dass man eine Art Antikollisionssystem entwickelt, bei dem die Drohnen auch nach rechts ausweichen. Zusätzlich könnte man den Drohnen Nummern geben. Die mit der niedrigeren Nummer muss dann zum Beispiel an Höhe verlieren. In Thailand ist letzte Woche zum ersten Mal das Zika-Virus bei Babys nachgewiesen worden, die Schädelfehlbildungen haben. Jetzt überlegt die Regierung, alle Schwangeren im Land auf das Virus zu testen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, dass zurzeit geprüft wird, ob das wirklich nötig ist und wie viel es kosten würde. Aktuell untersuchen die Gesundheitsbehörden alle Schwangeren in den Regionen, in denen Zika schon nachgewiesen wurde. Das sind bisher etwa 1.000 Frauen gewesen. Ein Zika-Test kostet in Thailand gut 50 Euro. Meistens sind aber mehrere Tests nötig, um eine klare Diagnose zu stellen. In Thailand sind bisher knapp 400 Zika-Fälle bekannt. In jedem 10. Fall betrifft es eine Schwangere. Zika wird von Mücken übertragen und verursacht grippeähnliche Beschwerden. Die meisten Patienten erholen sich ziemlich schnell wieder. Bei Schwangeren kann Zika aber schwere Fehlbildungen beim Baby auslösen. Ob es aus Versehen oder durch einen PR-Trick bekannt wurde, darüber kann man sich streiten. Fest steht aber jetzt wohl, Google will morgen ein neues eigenes Smartphone vorstellen. Ein britischer und ein kanadischer Händler haben zu früh Werbematerial für das neue Gerät veröffentlicht. Die Infos wurden zwar schnell wieder aus dem Netz genommen, aber da hatten sie schon mehrere Tech-Blogs entdeckt. Demnach soll das Telefon unter der eigenen Marke Pixel in zwei Größen verkauft werden. Drauf ist dann ein neuer Google-Sprachassistent. Google hatte bisher zusammen mit Smartphone-Herstellern die Telefone der Nexus-Reihe rausgebracht. Diesmal ist die Rede vom ersten von Google selbst gebauten Smartphone. Das stimmt aber nicht so ganz. Gebaut wird es nämlich vom Partner HTC. Aber Google hat angeblich mehr Kontrolle über das Design, die Ausstattung und die Funktionen. Die Pixel-Smartphones sollten wohl eine Überraschung sein auf einer großen Präsentation des Konzerns morgen.
Die Radio Wissen.
Am Feiertag. Eigentlich eine ganz gute Zeit, um mal ein bisschen nachzudenken, was noch so kommen soll. Vielleicht auch so die Frage, was will ich eigentlich noch machen in diesem Leben? Und es gibt eine Frau, Norma Bauerschmidt, die hat sich gedacht, also wenn ich schon nicht mehr lange lebe, dann mache ich wenigstens noch einen Roadtrip, bevor es zu Ende geht. Und sie ist mit so einer finalen Liste, die man gerne abhaken möchte, nicht die einzige. Es gibt sterbenskranke Menschen, es gibt sehr alte Menschen, die nochmal so richtig Gas geben, kurz zum Schluss. Pascal Fischer, wie hat jetzt Norma Bauerschmidt sich zu ihrem Trip entschieden? Wie ist sie drauf gekommen?
Ja, das ist vor einem Jahr gewesen, da war die 90 Jahre alt und da sind gleich mehrere schlimme Sachen passiert. Ihr Ehemann ist an Krebs gestorben und sie hat die Diagnose bekommen, Gebärmutterhalskrebs. Naja, und dann hat sie mit ihrem Sohn Jim geredet und meinte, ich will nicht operiert werden oder ich will auch nicht in die Chemotherapie.
They wanted to operate and everything right away. And I says, no, we'll just leave it be. Jim says, well, it's either you come along with us or we'd have to put you in a nursing home because I couldn't stay by myself.
Also Pflegeheim irgendwo in ihrer Heimat Michigan kam auch nicht in Frage. Und Jim, der war zu der Zeit sowieso unterwegs mit Frau und Hund im Wohnmobil. Und da war ihre Wahl klar. Das hat sie alles dem US-Fernsehsender CBS News erzählt.
Ja, und die Wahl war eben dann einfach, also entweder ne, ins Pflegeheim oder ich fahre mit seinem Sohn mit. So ist ja klar, für was sie sich entschieden hat. Was hat sie dann alles gesehen, als sie mitgereist ist?
32 US-Bundesstaaten. Insgesamt ist die 21.000 Kilometer durch die Lande gefahren da. Sie war im Yellowstone-Nationalpark, Ballonfliegen über Florida, am Mount Rushmore, am Grand Canyon und sogar eine erste Pediküre hat sie sich gegönnt in Georgia. Alles kann man auf Facebook nachlesen unter Driving Miss Norma. Über 450.000 Fans hat dieser Account. Naja, aber nun ist sie tot.
Du hast viele Stories gefunden mit Sterbenskranken. Da gibt es einige, ne?
Ja, wenn man erstmal anfängt zu googeln. Beispiel, der 11-jährige Sidney Cook hat zerebrale Kinderlähmung. Der sitzt im Rollstuhl, aber Polizisten haben ihm geholfen, den nördlichsten Punkt Australiens zu besuchen, Cape York. Das berichten mehrere angelsächsische Medien. Die Daily Mail erzählt von der Britin Natalie Daniels, 20 Jahre alt, unheilbar krank mit Knochenkrebs. Dank Spenden-Homepage, die sie aufgesetzt hat, ist sie nach Disneyland geflogen und sie hatte auch eine tolle Mega-Hochzeit in einem schicken Hotel. Sogar Kleinkinder gibt's, wie zum Beispiel die 3-jährige Cheyenne Lockhart aus Ohio. Die hatte eine Virusinfektion nach einer Herztransplantation und die Familie wollte ihr sozusagen trotzdem ein ganzes Leben bieten. Also Hubschrauberflüge, Pferdereiten, Camping, sogar einen Abschlussball. Das berichtet der TV-Kanal News 10 aus den USA. Also es ist oft immer so Krebs, oft Fundraising-Geschichten. Die Wünsche sind dann oft Partys, Hochzeiten, Bälle, Naturwunder und auffällig oft auch Disneyland.
Warum berühren uns solche Geschichten so? Warum, ja, treffen die uns irgendwie?
Na, ich glaube, das liegt ein bisschen an uns selbst, wir Medien, wie wir mit solchen Bucketlist-Seiten umgehen. Das ist ja erstmal langweilig, wenn die Leute das einfach nur so abarbeiten und dann melden die sich immer wieder, ach, jetzt war ich noch Delfinschwimmen. Hier ist der Eindruck, da hat jemand kurz vorm Tod wirklich was abgearbeitet. Mehr geht nicht, der stirbt bald oder ist gestorben. Das ist sozusagen, man muss das so ein bisschen sarkastisch fast schon sagen, eine runde Story. Gerne dann noch mit Crowdsourcing, ne? Anfrage per Internet, irgendwer erfüllt dann deinen Herzenswunsch, die Menschheit ist gut. Das ist eigentlich mehr Plotlogik, mehr Sehnsuchtsbefriedigung als die Wahrheit. Denn mal ganz ehrlich, wer weiß denn, was der, der da stirbt, noch wollte oder mit wem der sich vielleicht noch versöhnen wollte oder was der noch alles hätte machen können. Besonders peinlich und deutlich wird das bei einer Dackeldame namens Beretta aus Fargo. Das gibt's nämlich auch. Krebskranke Dackel im Tierhospiz. Und auf ihrer Bucketlist stand dann angeblich Burger essen, Autofahren und ein rosa Kleidchen. Woher die Leute das wissen, Das sagt uns die Seite in forum.com nicht, auf der das stand.
Wir projizieren vielleicht schon viel rein in andere. Und du hast ein Beispiel auch, aber wo es noch nach hinten losgegangen ist, ne?
Ja, traurigerweise gab es einen Tanzlehrer in Großbritannien und der hat dieses Jahr auf Facebook gepostet, es gäbe da die 9-jährige Nicole, die hat Leukämie und die sammelt Geld für ihre Bucketlist ein, ihr Traum, eine Reise nach Disneyland. Das flog leider auf wegen zusammenkopierter Internetfotos. Das war alles nur gelogen. Es gab dann eine kleine Geldstrafe für diesen Missetäter. Aber das sprach halt alle an auf Facebook, ne? Die Sehnsüchte. Deshalb sind alle drauf reingefallen.
Und er war ein Betrüger, dieser Tänzer. Bucketlists mit Sterbenskranken. Sie berühren uns, sie sensibilisieren uns und täuschen uns allerdings manchmal auf, folgen auf jeden Fall ähnlichen Mustern.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gab viele Leute, die richtig, richtig geheult haben, aus tiefstem Herzen den Kopf geschüttelt haben, sich die Hände vors Gesicht geschlagen haben und auf der anderen Seite die, die gejubelt und sich sehr gefreut haben. Es ist eine knappe Entscheidung geworden in Kolumbien. 60.000 Stimmen mehr. Die Kolumbianer haben den Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla abgelehnt beim Referendum. 50,21% haben sich dagegen ausgesprochen. Ja, aus unserer Sicht ist die Frage, bleibt da jetzt nur Kopfschütteln oder gibt's vielleicht auch Verständnis für diese Entscheidung? Ich habe mal nachgefragt bei Diana Sachon, die ist 25 Jahre alt, studiert internationale soziale Arbeit und Entwicklung in Coburg und sie hat 2 Semester in Bogotá studiert und sich bei einem Praktikum im Nationalen Erinnerungszentrum mit diesem Konflikt, also mit dem Konflikt zwischen Kolumbien und der FARC-Guerilla beschäftigt. Ich habe vor der Sendung mit ihr sprechen können und wollte von ihr wissen, wie sie eigentlich darauf reagiert hat. Was war Ihre erste Reaktion, als sie von der Entscheidung in Kolumbien erfahren hat?
Also ich habe das heute Morgen erfahren und war ehrlich gesagt sehr, sehr traurig und das hätte ich nicht erwartet. Also ein bisschen, ja, überwältigend.
Warum hast du es nicht erwartet?
Also ich habe davor noch mit Freunden gesprochen, also kolumbianischen Freunden und also es war immer knapp. Also sie haben auch gesagt, es wird sicher knapp, aber sie sind sicher, dass sie gewinnt, also dass für den Friedensvertrag gestimmt wird.
Was ist die Meinung deiner Freunde? Warum ist es jetzt anders ausgegangen, als sie es vielleicht doch heimlich gehofft haben? Was sagen die?
Also da hängen eigentlich mehrere Sachen zusammen. Und zwar der Friedensvertrag an sich war sehr umstritten. Es geht darum, dass der FARC sehr viele Zugeständnisse gemacht werden und viele Betroffene im bewaffneten Konflikt auch nicht immer damit einverstanden waren oder nicht damit einverstanden sind, dass so viele Zugeständnisse gemacht werden und also der FARC ungefähr Amnestie gewährt wird, genau, und nicht immer dafür bestraft werden für das, was sie im Konflikt getan haben. Also dass sie quasi keine Bestrafung in dem Sinne erlangen oder sehr wenig.
Und ist das auch ein Kritikpunkt, wo du sagst so, ja, kann ich verstehen?
Ich kann das durchaus also verstehen, also dass die Betroffenen natürlich Gerechtigkeit möchten für das, was sie erlebt haben, was die Betroffenen immer noch erleben müssen. Also kann ich schon verstehen, aber es ist ja auch der Gegenpol quasi, der sagt, wir möchten Frieden und der Friedensvertrag ist zwar umstritten, aber es ist ein erster Schritt in Richtung gewaltsamer Konfliktlösung.
Was hätte jetzt dafür gesprochen, sich doch dafür zu entscheiden? Also zu sagen, doch, wir wollen diese Friedensverhandlungen. Du hast ja gerade schon gesagt, der erste wichtige Schritt wäre eben, einen Schritt in Richtung Frieden zu machen. Was für Hoffnungen sind noch damit verknüpft?
Naja, dass die Friedensverhandlungen weitergehen. In erster Linie wurde jetzt mit der FARC verhandelt. Es gibt ja in Kolumbien mehrere Gruppen, Rebellengruppen und nicht nur Rebellengruppen, sondern auch Paramilitär sind involviert und insgesamt ist der kolumbianische Konflikt sehr, sehr komplex, wo es jetzt auch nicht nur an einem Friedensvertrag mit der FARC hängt, sondern da noch viel mehr dahinter steckt.
Du warst bei deinen Reisen durch Kolumbien ja auch viel in ländlichen Gebieten unterwegs und dort haben die Menschen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr gelitten unter diesem Konflikt mit der FARC. Wie präsent ist das dann noch? Was ist dein Eindruck?
der Konflikt ist in den ländlichen Gebieten eben noch sehr präsent im Gegensatz zur Stadt. Und man merkt da noch die Präsenz von eben von den Rebellengruppen, von Paramilitär. Also es ist schon sehr einfach, dass sie die Gegenden zum Teil kontrollieren und eben immer noch Menschen leiden müssen, vertrieben werden oder eben anderes erfahren müssen.
Diana Sachon hat 2 Semester studiert in Butoga und wir haben sie gefragt, wie sie die Entscheidung zum Referendum der Kolumbianer, ja, wie sie das sieht, wie sie darauf reagiert hat, also das Referendum gegen die Friedensverhandlung mit der FARC-Guerilla. Der Sprecher der FARC-Rebellen hat bereits angekündigt, auch wenn dieses Referendum jetzt negativ ausgefallen ist, dass sie auf jeden Fall weiter verhandeln wollen. Die Redaktionskonferenz morgen wieder für euch, dann ab 18:15, 17:45. Ich bin Sonja Meschkat. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Ciao.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.